Wo ist der Garten überhaupt? Und was ist der Garten? Wie finde ich dort her? Aber ich finde, wir haben heute Morgen schon recht viel von dieser Quelle und von diesen Früchten und von dem Garten, wo eben jedem, der Jesus nachfolgt, sein Leben ihm übergeben hat, da ist, gespürt. Und das war wunderbar gewesen. Ich möchte starten mit Johannes 14, Vers 23. Jesus erwiderte: Wer mich liebt, wird tun, was ich sage. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Und für den Ort, wo Jesus davor redet, wo er und der Vater bei uns wohnen, hat Johannes das letzte Mal das Bild gebraucht vom Garten, wie vom Garten Eden, wo Gott den Mensch reingesetzt hat. Wo er ihm den Auftrag gegeben hat, den Ort zu bebauen und zu bewahren. Und der Auftrag gilt auch heute noch. Doch noch wichtiger ist, dass wir eben überhaupt an den Ort gehen. Das Zitat von der Therese von Avila, das ist mir noch recht nachgegangen. Hätte ich damals erkannt, was ich heute weiß, dass in meiner Seele ein so großer König wohnt, ich glaube, ich hätte ihn nicht so oft allein gelassen. Ich hätte mich häufiger bei ihm aufgehalten. Am letzten Sonntag habe ich nach dem Gottesdienst an verschiedenen Orten so ein bisschen Gespräche aufgeschnappt über unseren Garten, den Garten in uns. Und da hat sie so, habe ich so Sachen aufgeschnappt wie: Oh, in meinem Garten ist ein rechtes Chaos, da muss ich noch kräftig aufräumen. Oder in meinem Garten hat es einiges an Unkraut und Zeugs und Sorgen von dieser Welt. Gell? Weil der Johannes Hartl hat ja nicht nur die Bettlichtschar gezeichnet, sondern eben auch den, so von dem Ort, wo man eben einfach sein kann mit Gott, wo man schlecht aushaltet. Und dass da eben auch so die Sorgen von der Welt und Geld und Kind und all das so ein bisschen da wie Unkraut, wie Dornen wachsen und da Kraft haben, um Sachen, die Gott sät, aus seinem Garten eben überwuchern. Und ich glaube, so aus dem Cocktail raus habe ich dann wahrscheinlich die Sachen aufgeschnappt. Doch ich glaube, wir machen da ein Durcheinander. Weil es ist ein innerer Garten in uns, aber es ist Gottes Garten. Und da wollen wir jetzt nochmal genau heranschauen. Was heisst das, wenn das Gottes Garten ist und der Ort, wo er und Jesus wohnt und er der Gärtner ist? Weil das hilft recht. Wie schnell können wir in Versuchung, so ein bisschen unsere Seele und unser Leben zu bewerten und finden, oh nein, also, dass ich mich mit Jesus in dem inneren Garten treffe, ich geniere mich. Und einfach mal bewerten, dann findet schlecht, sehen Tischle, sehen, was alles noch nicht in Ordnung ist. Ich glaube einfach, dass so Bewertungen von uns selber und von dem Garten nicht wahnsinnig helfen, um an dem Ort, wo Jesus auf uns wartet, auch hingehen. Und das ist schade. Doch ich glaube eben nicht, dass der Garten das Problem ist. Und ich glaube auch, dass der gar nicht so aussieht, wie wir oft meinen. Denn die Bibel lehrt uns, dass Gott der Schöpfer ist von dir, von dem Mensch namens, setz deinen Namen ein, und auch von dem Garten, wo er drin wohnt. Ich lese nochmal 1. Mose 2, Vers 8 bis 10, wo Gott den ersten Garten, den er gemacht hat, beschreibt. Und das ist auch eine gute Beschreibung von dem, was er in dir geschaffen hat. Dann legte Gott, der Herr, einen Garten im Osten anstatt da, im Herzen seiner Kinder an, in der Landschaft Eden und brachte den Menschen, den er geformt hatte, dorthin. Viele prachtvolle Bäume ließ er im Garten wachsen. Ihre Früchte sahen köstlich aus und schmeckten gut. In der Mitte des Gartens standen zwei Bäume, der Baum, dessen Frucht Leben schenkt, und der Baum, der Gut und Böse erkennen lässt. Ein Fluss entsprang in Eden und bewässerte den Garten. Das hat Johannes da aufgezeichnet und ich habe es abgezeichnet. Gott hat den Garten angelegt. Er hat prächtige Bäume wachsen lassen. Jesus sagt sogar im Johannes 4,14, dass er die Quelle ist, die in unserem Garten sprudelt. Das lebendige Wasser. Das sind richtig steile Aussagen. Und die Tatsache, dass wenn Gott etwas schafft, dass es dann eben prächtig ist, dass es gut ist und dass es heilig ist, das zieht sich wie ein roter Faden durch die Bibel. Ich will da zwei Beispiele nehmen, dass ihr könnt, folgen könnt. Das eine ist aus dem Alten Testament, weil Gott hat ja zmitzt in seinem Volk wohnen, gell? Und das Volk ist wie wir eben ein bisschen eigenwillig und schwierig. Und was hat er gemacht, um mitten unter dem Volk wohnen? Er hat Mose eine Anleitung gegeben für einen Ort, wo er wohnen kann, die Stiftshütte. Und Anleitung, wie das genau muss laufen. Und er sagt, hey, ihr sollt heilig sein, weil ich bin ja heilig. Und an dem Ort begegnen wir uns. Von dem Ort aus werdet ihr heilig. Und als Beispiel nehme ich Salböl. Gott hat, wo er die Stiftshütte gegeben hat, auch eine spezielle Mixtur für ein kostbares Öl. Wo er gesagt hat, hey, das Salböl, das ist heilig, weil ich habe das Rezept dir, Mose, gegeben. Und das ist schwerstens verboten, das nachzumachen, weil das ist mein Salböl. Und alles, was ihr mit dem Öl salbet, ist heilig. Und darum musst du Altar und alles in dem Heiligtum mit dem Salböl salben, auch die Priester, damit sie heilig sind. Gern mega cool. Alles, was mit dem Salböl in Berührung kam, ist heilig geworden. Und hat mit Gott in Beziehung. Also Gott zeigt im Alten Testament mit dem Rein und Unrein und allem, was man machen musste, um in seine Gegenwart zu kommen, wie heilig er ist. Und eben auch, wie wir heilig werden. Und bei Jesus sehen wir das auch. Ich möchte euch eine Geschichte lesen aus dem Neuen Testament, wo wahnsinnig viel aussagt über diesen Garten. Und dass der eben heilige Ort ist, wenn Jesus dort lebt. Ich lese aus Matthäus 9, Verse 18 bis 26. Als Jesus noch mit ihnen redete, kam ein Vorsteher der jüdischen Gemeinde zu ihm, warf sich vor ihm nieder und sagte, meine Tochter ist gerade gestorben, aber komm doch und leg deine Hände auf sie, dann wird sie wieder lebendig. Jesus stand auf und folgte dem Mann zu seinem Haus. Die Jünger gingen ebenfalls mit. Unterwegs berührte eine Frau, die seit 12 Jahren an starken Blutungen litt, von hinten heimlich ein Stück seines Gewandes. Denn sie dachte, wenn ich wenigstens seine Kleider berühren kann, werde ich bestimmt gesund. Jesus drehte sich um und sah sie an und sagte, du kannst unbesorgt sein, meine Tochter. Dein Glaube hat dich geheilt. Im selben Augenblick war die Frau gesund. Schließlich kam Jesus zum Haus des Vorstehers. Als er die Trauermusik hörte und die vielen aufgeregten Leute sah, sagte er, geht hier alle hinaus. Das Mädchen ist nicht gestorben, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus. Als die Leute endlich hinausgetrieben waren, trat Jesus in das Zimmer des Mädchens und nahm die Hand des Kindes. Da stand das Mädchen auf und war gesund. Die Nachricht davon verbreitete sich wie ein Lauffeuer in der ganzen Gegend. Gell, wenn wir die Geschichte lesen, dann ist einfach so eine typische Jesus-Story. Gell? So, ja, halt Jesus. Gell? Hey, aber wenn ein jüdischer Mensch die Story gehört hat, dann hat er gewusst, oh Mann, da ist Gottes Reich mitten unter uns. Da ist Gottes Heiligkeit da. Sonst passiert so etwas nicht. Weil ein Jude hat gewusst, Gott hat in seinen Weisungen Mose, hat er eben das so mit rein und unrein und heilig, hat dann klar erklärt. Und ein jüdischer Mensch hat gewusst, hey, wenn ein Mensch, der Blutungen hat, also eine Frau, ihre Blutungen hat, dann ist sie unrein. Oder wenn ein Mann einen Toten berührt oder was auch immer, oder ein totes Tier, das hat Gott ganz klar geregelt. Wie lange man dann unrein ist, das unrein ist, das ist ja überhaupt kein Problem gewesen, unrein zu sein. Nur wenn du in Gottes Gegenwart hast willen, dann hast du dich zuerst müssen reinigen lassen. Vom Priester im Tempel, mit einem Bad, mit Opfer. Einfach zu merken, hey, das ist ein, wenn ich in Begegnung mit Gott will, muss ich heilig sein. Also das Unrein von der Bibel ist nicht eine Bewertung. Das wäre recht unfair den Frauen gegenüber. So, einmal im Monat sind sie einfach per se weniger wert, oder was? Nein, das ist nicht unser Gott. Sie sind einfach unrein und in dieser Zeit haben sie nicht in den Tempel dürfen. In dieser Zeit. Also du hast eigentlich fast ein ganzes Jahr können unrein sein, einfach für die Fest, wo du in den Tempel hast dürfen. Dort hast du dich vorher gereinigt. Auf jeden Fall verstehen wir jetzt vielleicht die Frau ein bisschen besser. Gell? Die hat gewusst, okay, wenn ich jetzt ihn berühre, dann ist er unrein. Dann darf er bis am Abend, glaube ich, nicht in den Tempel. Das ist nicht gut angekommen, wenn du einen Rabbi berührt hast und der dann wegen dir unrein war. Der war nicht happy. Gar nicht. Also von dem her verstehe ich die Angst von dieser Frau und dass sie es heimlich macht. Gell, und was ist jetzt passiert? Die Frau berührt Jesus. Und statt dass er unrein wird, wird sie rein. Und gesund. Wow. Hey, da ist bei einem Jude einfach mal riesig Hühnerhaut angesagt. Dann versteht er kurz die Welt nicht mehr. Nachher geht Jesus weiter, gell? Wie wenn das nicht schon genug gewesen wäre. Wenn du eine tote Person berührst, dann bist du ein Stückchen länger unrein. Jesus geht dort hin. Was macht er? Er redet nicht nur zu der toten Person. Er nimmt ihre Hand. Keine gute Idee, Jesus. Jetzt gehst du länger nicht mehr in den Tempel. Nein, auch da. Nicht Jesus wird unrein. Das Kind steht auf und lebt. Wenn ein Jude, also es ist kein Wunder, hat sich das wie ein Lauffeuer verbreitet. Weil ein gläubiger jüdischer Mensch hat gewusst, das ist ein klares Zeichen für den Messias, für den Gesandten Gottes. Das passiert nur dort, wo Gott ist. Das passiert nur, wenn der heilige Gott Menschen begegnet. Nur dann wird nicht er unrein, sondern der Mensch heilig. Wie beim Salböl. Gell? Und das Gleiche ist mit unserem Garten. Wenn Gott in deine Seele kommt und in den Garten, dann könnte es sein, dass du wahnsinnig falsch liegst mit deinen Bewertungen, was an dem Ort in deiner Seele alles nicht gut ist und wieso Gott sich schämen muss. Das ist Käse. Wenn Gott etwas schafft und wo er wohnt, dort wirst du lebendig. Dort wirst du gesund. Und dort bist du heilig. Der Ort, wo Gott wohnt in dir. Etwas Heiliges gibt es nicht. Und von dort aus wird der Strom fließen. Von dort aus wird Frucht in dein Leben, dass noch mehr mit dem Heiligen in Berührung kommen kann. Auch andere Menschen. Lisi, ich danke dir für das Gebet für die Frau. Sie hat etwas ganz Kostbares und Heiliges erlebt. Und ist dem begegnet. Halleluja. Wir dürfen eine Frucht geniessen von so einem Baum, wo Gott in deinem Garten gepflanzt hat. Sein Garten und sein Baum. Und er ist der Gärtner. Und ich wünsche mir, dass wir an den Ort gehen, an den Heiligen. Und dass in der Begegnung mit Gott noch so viel mehr Bereich von unserem Leben eben dürfen heilig werden und gesund werden und lebendig werden in der Begegnung mit dem Messias. Und gell, Johannes hat es so schön gesagt, es gibt in unserem Bereich noch einige Lebensbereiche, die in Ordnung sind. Gell? Ich rede jetzt von dem heiligen Ort, wo Gott wohnt.
Da haben wir auch noch so unsere Kämmerchen, wo wir mit ihm herschauen dürfen. Und er hat doch so schön gesagt, gell, der allmächtige Gott ist ganz sicher nicht überfordert. Ja, wirklich. Das tut gut. Das wäre jetzt der erste Punkt gewesen. Der ist ganz, ganz wichtig, dass wir das durcheinander verändern können. Und unseren Garten nicht bewertet, sondern wissen, es ist umgekehrt. Ich kann ihn nicht beschmutzen, Gott macht mich heilig. Das Zweite, wo ich mich gefragt habe, ist, was ist denn der Garten? Gell? Was sind die Pflanzen? Da hat es jetzt keinen köstlichen Baum mit Früchten, aber wir können es dir vorstellen. Was ist das? Ich habe so schon wahnsinnige Vorstellungen gehabt bei dieser Predigserie und gesagt, ja, dann zuerst geht es eben so um den inneren Garten, gell? Und nachher predige ich dann über die Gemeinde. Weißt du, wo auch der Garten ist? Und vielfältig und so. Und dann habe ich angefangen in der Bibel zu lesen und habe gemerkt, wenn ich das predigen würde, würde ich Abis predigen. Weil wir sind nicht der Garten. Der Garten ist jedem von den Kind Gottes. Und von dem her gibt es ganz viele Gärten da. Aber wir sind ihn nicht. Was ist der Garten? Was sind die prachtvollen Bäume und die Früchte, die wir geniessen dürfen? Ich lese nochmal Johannes 14, Verse 21 und 23. Dann wird es schon angedeutet und nachher lese ich noch einen Psalm und dann wird es ganz klar. Wer meine Gebote kennt und sie befolgt, der liebt mich. Und weil er mich liebt, wird mein Vater ihn lieben. Und wir werden, und ich werde ihn lieben. Hey, so viel geliebt werden, ist super, da bin ich gerade überfordert mit Lesen. Ich werde mich ihm persönlich zu erkennen geben. Wer mich liebt, wird tun, was ich sage. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Es ist schon angedeutet worden, gell? Wer meine Gebote haltet, meine Worte, wer das ernst nimmt, der ist es, der mich liebt. Und die Bibel ist da recht deutlich, dass Gottes Gesetz und Ordnungen köstliche Früchte sind. Köstlich. Und eine lebendige Quelle. Im Psalm 19, Vers 10 bis 11, steht es, also viel deutlicher kann es nicht stehen. Die Ehrfurcht vor dem Herrn ist gut. Nie wird sie aufhören. Die Gebote, die der Herr gegeben hat, sind richtig, vollkommen und gerecht. Sie lassen sich nicht mit Gold aufwiegen und sie sind süßer als der beste Honig. Oh Mann, hast du schon mal einen Schweizer gehört über irgendein Gesetz? Ein Loblied singen? Nein. Also selbst ich als Fahrlehrer komme nie auf die Idee, über das Strassenverkehrsgesetz ein Loblied zu singen. Gell, ich finde Gesetz grundsätzlich ein notwendiges Übel, wo den Menschen klare Bestimmungen geben, weil sie einfach zu dumm wären, mit der Freiheit umzugehen. Ich finde es echt nicht lässig, ein Gesetz. Und wenn das von Gott her Gesetze sind, wo wir einfach sagen, das ist richtig und falsch und so, Daumen hoch, Daumen runter, dann kann ich... Dann fällt es mir echt schwer, sogar auf Gottes Gesetze so ein Loblied zu singen. Und ich bin so beruhigt, als ich festgestellt habe, dass wir da ein grosses Übersetzungsproblem haben. Und das wird auch euch helfen. Weil, dass überall dort, wo wir in der deutschen Bibel das Wort Gesetz lesen, dort steht im Hebräischen das Wort Torah. Das ist ein hebräisches Wort und gleichzeitig auch das Wort für die ersten 5 Bücher Mose. Und wo man das 250 vor Christus das erste Mal übersetzt hat ins Griechische, haben sie ein Problem gehabt, weil die griechischen Götter, die sind ja weder wahnsinnig lebendig noch weise gewesen. Und darum hat es im griechischen Lexikon das Wort einfach nicht gegeben. Weil Torah heisst übersetzt Weisungen Gottes. Und das Wort hat es nicht gegeben im Griechischen. Blöd. Also, was nehmen wir mal? Gesetz. Nicht ganz gleich, oder? Weisungen Gottes und Gesetz. Die Wurzeln von Torah, die bedeutet auch noch unterweisen. Oder es bedeutet lehren, anleiten oder Lehrer hat die gleiche Wurzel. Gell? Gesetz ist etwas Statisches. Zum Gesetz ist es schwer, eine Beziehung zu haben. Das Gesetz ist etwas, du musst ihm folgen oder sonst kriegst du Konsequenzen. Das verbinde ich mit Gesetz. Aber mit Weisungen Gottes, die die Worte anleiten, unterweisen, ein Lehrer, das sind alles Beziehungsbegriffe. Das ist nichts Statisches, das ist nichts Todes. Das ist etwas, wo schon förmlich nach Beziehung schreit. Ein Lehrer sieht dich und ist mit dir unterwegs. Ein Lehrer weiss, dass du in einem Prozess bist. Wenn man sieht, ist das scheißegal. Oh, Entschuldigung. Ich lehre das schon noch mit der Sprache. Wenn man sieht, ist das so richtig gleich, wo du in deiner Entwicklung stehst. Es hat eine klare Erwartung und entweder erfüllst du sie oder nicht. Und wo mir das aufgegangen ist, wie anders, dass Gott das meint und das Gesetz, wo wir immer Gesetz sagen, dass das, ich gehe zum Lehrer, zu Gott. Was ist der Heilige Geist? Unser Lehrer. Er wird uns alles lehren, wo Jesus nicht dazugekommen ist, zum Sagen. Ich gehe zu ihm in die Schule. Ich höre darauf, was er mir anleitet. Und es hat lebensspendende Kraft in mein Leben, weil es ist Weisheit. Und wenn ich so anfange, den 2. Mose zu lesen, gell, mit diesen ganzen Anweisungen, wie man umgehen soll, wenn jemand einem Schaden zugefügt hat, dann begegnet mir auf einmal ein Gott, wo gerecht ist. Ein Gott, der zwischenmenschliche Beziehungen wieder herstellen will. Und ich verstehe das alles viel besser. Und ich wünsche uns so von Herzen, dass wir an dem entscheidenden Punkt umdenken können. Dass wir in den Garten gehen. Und dass wir Gottes Ordnungen, dass wir die 10 Gebote lesen, dass wir dann im 2. Mose weiterlesen, wie er das zwischenmenschliche Leben regelt und anfangen, köstliche Früchte zu entdecken. Die uns weise machen, die unsere Beziehungen schützen, die unsere Beziehung zu Gott fördern, wo wir uns nicht satt essen und trinken können. Ich wünsche uns das von Herzen. In dem Garten, die Bäume und die Früchte, das sind Gottes Gebot und seine Ordnungen, wo wir ganz viele abgedruckt haben und einfach zücken und lesen können. Und es ist sein Geist, der da drin wirkt. Ich will noch mal die Verse lesen aus dem Johannes 14, 21 bis 23. Wer meine Gebote, wo Jesus das sagt, redet er nicht von der Tora selber, sondern das Abwort heisst übersetzt, wer meine Auslegung der Tora, sagt Jesus da übersetzt, wer meine Auslegung der Tora kennt und sie befolgt, der liebt mich. Und wer mich liebt, wird meinen Vater im Himmel lieben. Und ich werde ihn lieben. Und ich werde mich ihm persönlich zu erkennen geben. Wer mich liebt, wird tun, was ich sage. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Jesus lädt dich von Herzen ein in den Garten. Immer wieder. In den Garten, wo du mit ihm Gemeinschaft hast. Wo du einem heiligen, wunderbaren Gott begegnest. Wo deine Krankheit heilt. Wo Tod lebendig macht. Aber er lädt dich nicht nur ein in Gemeinschaft, sondern er macht in diesen Versen auch klar, dass er der Lehrer ist, dass er Gott ist. Und dass, wenn wir ihn lieben, dass wir dann auch bei ihm ein Leben lang die Schulbank drücken. In Beziehung bleiben. Seine Anweisungen uns interessieren dafür. Sie studieren, sie wollen verstehen und in Beziehung bleiben. Dass wir von diesen Früchten essen. Und wenn sie uns im ersten Anlauf nicht so schmecken, machen sie weh, als sie euren Kind beibringen. Probier immer wieder. Irgendwann kommst du Geschmack über dran. Ich möchte noch zwei Verse lesen, die in dem Licht einfach auch ganz neu Sinn machen, vielleicht. Hesekiel 36, ab Vers 25. Dort verheisst Gott etwas, wo wir erleben dürfen oder drin leben. Hesekiel 36, 25 bis 27. Mit reinem Wasser besprenge ich euch und wasche so die Schuld von euch ab, die ihr durch euren abscheulichen Götzendienst auf euch geladen habt. Allem, was euch unrein gemacht hat, bereite ich dann ein Ende. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Mit meinem Geist erfülle ich euch, damit ihr nach meinen Weisungen lebt, meine Gebote achtet und sie befolgt. Und dann Vers aus Jeremia 31, der Vers 33. Der neue Bund, den ich mit dem Volk Israel schließe, wird ganz anders aussehen. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Das, was er in dein Herz schreibt, ist etwas, das in Beziehung zu Gott führt. Es ist nicht ein Gesetz, das dich bewertet und verurteilt, sondern es ist ein Gesetz, das dir Leben beschenken will, das dich in Beziehung zu Gott und Menschen führt und in dieser Beziehung hält. Geniesse den Ort, wo du immer wieder heilig wirst, und genieße die Früchte und das Wasser und gib es weiter. Amen. Ich bete noch mit uns. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass dein Wort so deutlich ist, dass du wirklich gestern, heute und morgen gleich bist. Dass du uns mit deiner Geschichte mit Israel schon gezeigt hast, wie heilig auch du bist. Und was du in uns hinein für einen Ort geschaffen hast. Ich danke dir für den Ort und ich bitte dich, hilf uns, nicht unser Leben zu bewerten, nicht uns schlecht zu machen und uns selber daran zu hindern, in deine Gegenwart zu kommen, sondern zu glauben, dass du uns eben heilig und gerecht gemacht hast. Dass der Ort in uns gibt und dass an dem Ort eine Quelle ist, wo ins ewige Leben sprudelt, wo es aus unserem Leben sprudelt und dass an dem Ort auch deine Ordnungen in unser Herz geschrieben sind. Herr, lass uns die in unserem Herz, aber auch in deinem Wort neu entdecken und staunen darüber, was sie für Früchte werden zeigen in unserem Leben. Ich danke dir, dass wir da zusammen dürfen unterwegs sind und dein Geist uns lehrt. Du unser Lehrer bist und bleibst. Amen. Am nächsten Sonntag geht es dann um den Haag. Weil etwas so Kostbares, das ist auch gut, wenn man es schützt. Und wir werden uns ein bisschen mit der Bergpredigt befassen, weil die Bergpredigt hat ganz viel mit dem Haag zu tun, wo Jesus gebaut hat. Der hat Hög, die nicht so gut waren, wo ihn er draussen gehalten hat, hat er abgerissen und er hat Hög aufgebaut, wo etwas Heiliges schützt. Und noch mehr hervorheben. Also wenn ihr euch vorbereitet auf den ersten Sonntag, könnt ihr mal ein bisschen den Bergpredigt schmücken oder sie ganz lesen. Es sind nicht so viele Kapitel. Und jetzt haben wir eine Zeit, wo wir Gott lobend anbeten und ihm begegnen.